Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Seins mit dem Treffpunkt seit ein paar Minuten im Studio die Ladina Spiess. Ich habe meinen Gast begleitet, den Nachrichten zugelassen, von der Viaswiss ein Telefon bekommen wegen der Falschfahrerentwarnung, schon mal den ersten Musiktitel kurz angespielt, mein Dokument für die Sendung aufgemacht, Mikrofoneinstellung geprüft und die Höhe gerichtet. Immer zwei oder vielleicht sogar drei Sachen miteinander. Voll Multitasking unterwegs. Und so sind wir auch unterwegs in dem Treffpunkt. Wir lernen Menschen kennen, die fast rund um die Uhr so funktionieren. Und wir räumen auf mit dem Mythos, dass Männer im Vergleich zu den Frauen nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen können. Das alles bis um 11 Uhr hier auf deres Eis. Das ist der Treffpunkt auf DRS1 am 27. Dezember, wo wir zum Teil auch Sachen gerade ein bisschen gleichzeitig miteinander machen wollen. Sandrine Wassem zum Beispiel, sie lebt mit ihrem Mann und den drei Kindern zu Thun. Sie arbeitet daheim 60% als Übersetzerin, macht den Haushalt, passt auf die beiden Jüngsten auf und amtet 2 Tage in der Woche auch noch als Tagesmutter. Als Cornelia Büttler sie um den Mittag herum besucht hat, ist es gerade rund gelaufen. Sandrine Wassen trägt in einem Arm den 17 Monate alte Leuk. Sie fährt an kochen und sie telefoniert auch noch gleichzeitig.
Ich nehme es an, dass es wird erst Donnerstag. Donnerstag habe ich noch Tageskinder, weil sie sind länger da. Dann habe ich andere Hütekinder. Dann muss ich auf dem Freitag am Morgen würde ich vorbeikommen. Das ist gut.
Gleichzeitig noch den Reis einfüllen, während man das Telefon einklemmt zwischen den Schultern und Kopf.
Super. Und dir eine schöne Weihnachtszeit, gell? Merci, bis nächstes Jahr.
So. Etwas vergessen?
Ja, das passiert durchaus, ja.
Effektiv, ich hätte noch einen Termin gehabt heute Morgen und jetzt ist es halt vorbei.
Aber man kann es noch richten?
Ja, auf jeden Fall. Sie hat auch gewusst, dass es so könnte sein, dass ich es nicht schaffe heute Morgen. Genau.
Und was ist der Grund, dass Sie nicht daran denken konnten?
Dass ich meine Liste auf die falsche Seite gekehrt habe, heute Morgen. Ich habe so mehrseitige Listen und dann, wenn ich nicht das Richtige anschaue, dann verpasse ich durchaus etwas.
Heute ist auch noch Ihre Mama am Helfen kochen. Das ist eine außergewöhnliche Situation, sonst machen Sie alles miteinander selber.
Alles miteinander selber, ja, genau.
Und warum ist das so? Warum hilft heute Ihre Mutter mit?
Weil ich ganz einen speziellen Auftrag habe von meiner Arbeit her und das ist nicht mehr möglich, alles alleine zu machen. Also irgendwo hat es doch auch Grenzen und das ist sehr eine anspruchsvolle Arbeit, die ich muss erledigen muss. Und dann kann man das nicht einfach nebenbei. Also das wäre nicht seriös.
Sie sind Übersetzerin, Sie tun Französisch übersetzen. Da muss man sich sehr konzentrieren. Wie machen Sie das im Tag rein, dass Sie sich wirklich konzentrieren können? Weil nebenan haben Sie ja noch 2 Kinder. Ihre Kleine ist 3 und Ihre Kleine Leugte ist 17 Monate. Wie machen Sie das?
Ich probiere neben der Hektik auch so Momente zu haben, wo ich ruhig sein kann, wo meine Seele und mein Hirn ein bisschen erholen kann, dass ich dann wirklich sagen kann, jetzt muss ich einfach voll dabei sein und irgendwie wächst man drin. Also man weiss, dass Kinder da sind, dass sie Geräusche machen, dass sie sich heim und natürlich an den Hosenbein ziehen, aber trotzdem kann man sich gleich auf das Ende konzentrieren.
Gibt es aber auch Tage, wo Sie an Grenzen kommen? Oder gibt es Momente, wo Sie sagen, ich kann nicht mehr alles miteinander machen?
Ja, das gibt es durchaus. Also, es gibt Momente, wo ich denke, es geht gar nicht mehr, ich muss jetzt alles ändern und ich muss das anders lösen. Und dann muss ich einfach ein bisschen Ruhe haben, vielleicht ein bisschen spazieren mit den Kindern und wieder einen schönen Moment haben miteinander. Und dann ist es dann wieder gut, dann kommt die Kraft einfach. Weil an der Nacht macht es auch sehr viel Spass. Also es ist schön, es ist nie langweilig. Und die Tage gehen sehr schnell vorbei. Und die Kinder sind einfach spannend auch.
Aber Sie versuchen schon auch, den Tag ein bisschen zu strukturieren, damit Sie das ein bisschen auseinanderdröseln können, alle diese verschiedenen Aufgaben.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe einen festen Tagesablauf und ich probiere, so weit wie es geht, das zu folgen. Das ist auch so wie Rituale sind, dass ich gar nicht mehr überlegen muss. Es ist einfach so. Also, am Morgen mit Putzkehr, den ich immer mache, das ist immer der gleiche. Und das ist so automatisch und dann kann ich nebenbei auch etwas anderes überlegen. Vielleicht so, jetzt geht es Weihnachtsgeschenk oder Kärtchen, die ich noch machen sollte. Wem will ich überhaupt die Kärtchen schicken? Und dann kann ich gleichzeitig meinen Haushalt machen. Also das ist einfach drin. Die Abläufe, die sind mir sehr wichtig. Die geben mir auch Halt, dass es überhaupt möglich ist. Und dass ich genau weiss, aha, jetzt ist Zeit für das und jetzt ist Zeit für das. Und doch probieren, so weit wie es geht, einfach in dieser Sache drin zu bleiben, konzentriert zu arbeiten.
Und nebenan, jetzt haben wir gerade gesehen, der kleine Leuk ist jetzt auf den Stuhl aufgestiegen und hat da angefangen am Ofen rumzudrücken. Muss ja immer auch noch ein Auge auf die Kinder haben, nebenan.
Ja, das ist
vom Vorteil, ja, wenn man weiss, was sie machen, genau. Es ist nicht immer möglich. Also, manchmal machen sie auch jetzt Sachen. Gerade wenn man in der Küche ist, denke ich mir ganz schlimm, weil dann kann man nicht unbedingt immer weg. Und gerade dann gehen sie einen Schaft auftun oder irgendetwas rausnehmen. Und dann, ja, ist nicht immer erfreulich, die Konsequenz.
Ja, dann muss man zwischendrin auch wieder abschalten beim Kochen, wenn etwas dazwischen kommt.
Ja, das ist der Vorteil vom Gas. Da kann man es einfach abschalten und anlassen und schnell eine Notlösung finden und nachher weiter arbeiten, bevor es alles anbrennt ist. Ja.
Und der kleine Leuk kommt brüllen. Was ist los?
Er ist auch gerade ziemlich müde vor dem Mittag. Es ist immer so die Zeit, die besonders anspruchsvoll ist. Und das kommt eben gleichzeitig mit dem Kochen. Und dann muss man die Zeit auch ziemlich im Griff haben, weil es kommt ein Kind, das in die Schule nachher muss wieder gehen. Also das muss einfach parat sein, dass er essen kann und dann wieder gehen. Meistens kommt mein Mann auch essen. Und dann muss ich dann schon schauen, dass es pünktlich ist, zu Mittag.
Dann tut man halt mit einer Hand kochen und mit der anderen nimmt man den Leuk unter den Arm und genau. Schaut, dass er ein bisschen zufrieden ist.
Genau, ja. Das ist so. Dann wird man einfach ein bisschen einseitig stark mit so einem kleinen Kind, denkt mir. Ja.
Funktioniert das gut, so kochen?
Ja, vielleicht muss man nicht so große Ansprüche haben, vor allem so, was Dekoration anbelangt. Oder so. Dann tut man es einfach in die Teller. Es ist schon gut, ein bisschen Flexibilität.
Gibt es auch Momente, wo Sie das Gefühl haben, Sie werden entweder Ihrer Arbeit nicht gerecht oder vielleicht zu wenig Zeit für die Kinder, weil Sie alles unter einen Hut bringen müssen?
Ja, durchaus. Also manchmal am Abend, so, wenn ich den Tagesrückblick mache, dann habe ich das Gefühl, heute bin ich da oder da zu wenig gut gewesen oder zu wenig aufmerksam und ich hätte es anders machen wollen. Oder Tage, wo ich recht erschöpft bin so am Abend, wo ich das Gefühl habe, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Also es fängt auch nicht, es ist nicht schön, es war nicht so ein guter Tag gewesen. Also das gibt es auf jeden Fall doch.
Sie arbeiten 50-60% und Sie sind noch Tagesmutter, zweimal in der Woche. Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie möchten irgendwo etwas abgeben vielleicht?
Ja, ab und zu so kurz die Idee, ich höre etwas auf. Aber kaum tun ich mir überlegen, was, dann kann ich mich einfach nicht entscheiden. Es ist alles spannend und es gibt nichts, wo ich sagen kann, ohne das wäre das Leben viel schöner. Das ist alles schön und es ist alles interessant und ja, kann ich auf nichts verzichten.
Das war Sandrine Wasm. Sie ist Mutter von 3 Kindern und sie arbeitet daheim 60% als Übersetzerin. Was es sonst noch für Berufe gibt, wo man muss Multitasking sein, eben gleichzeitig mehrere Sachen erledigen, über das reden wir im Laufe dieser Stunde. Als nächstes hören wir den Professor Lutz Jenke, Hirnforscher, und er erklärt uns, was da überhaupt passiert bei uns, wenn wir gleichzeitig mit mehreren beschäftigt sind. Das im Treffpunkt in 4 Minuten.
J'en ai vu de toutes les couleurs, j'ai même avalé des couleuvres. Mon cœur est lourd, il lui manque du réconfort. J'ai besoin d'avoir chaud, d'avoir tout ce qu'il me faut. Moi j'ai besoin de rêver, de me sentir protégé. Travers de mes oreilles, hey, hey, hey. Mon âme s'étend sur un amateur, une ambiance feutrée, relâchée, décontractée. Dès la première note, elle me donne cette sérénité. La petite lead back music, don't you need that?
Das ist der Montagmorgen auf DRS1. Was wir uns immer wieder mit neuen Begriffen umschlagen, die meisten sind natürlich in Englisch. Multitasking ist so ein Begriff zum Beispiel, wo wir unseren Treffpunkt heute aufnehmen. Um das Ganze mal zu erklären und auch auseinanderzubeindeln, bin ich letzte Woche ins Psychologische Institut der Uni Zürich zum Professor Lutz Jenke. Der Hirnforscher hat zuerst gerade mal kurz den Begriff Multitasking erklärt.
Also man kann den ganz einfach übersetzen ins Deutsche. Unter Multitasking verstehen wir Aufgaben, wo wir mehrere Aufgaben mehr oder weniger gleichzeitig durchführen.
Ist der Begriff erst entstanden seit den neuen Medien?
Also diesen Begriff gibt es schon sehr, sehr lange. Eigentlich gibt es ihn schon, seitdem man ganz konzentriert und bewusst psychologische Prozesse, insbesondere eben Gedächtnisprozesse und so weiter, untersucht. Multitasking hat allerdings im Zusammenhang mit modernen Medien eine besondere Bedeutung bekommen.
In welchen Bereichen vom Leben hat es denn eine Bedeutung gehabt, bevor die neuen Medien da gewesen sind?
Also Multitasking ist etwas, was wir in unserem Berufsalltag immer schon erlebt haben. Also wenn Sie beispielsweise sich einen normalen Arbeitstag in einem Büro mal vorstellen, dann sind Sie umgeben oder gepeinigt von Multitasking-Tätigkeiten. Sie müssen etwas schreiben, gleichzeitig einen Telefonanruf annehmen. Sie müssen vielleicht auch zwei verschiedene Aufgaben mehr oder weniger simultan durchführen, sich an etwas erinnern, was Sie gleich machen wollen, während Sie gerade etwas anderes durchführen. Also im Grunde genommen gehört Multitasking zu einer unserer alltäglichen Tätigkeiten.
Ist das gesund?
Das kommt drauf an, wie man das macht. Also wenn Sie zu viel machen, ist es sicherlich nicht besonders angenehm, denn es ist nämlich zeitraubend und vor allen Dingen auch raubend im Hinblick auf kognitive Ressourcen. Das ist ein schwieriges Wort, ich weiß, aber Sie müssen es ungefähr so vorstellen, dass unser Gehirn gewissermaßen nur eine beschränkte Kapazität hat, um bestimmte Aufgaben zu kontrollieren. Und je mehr Aufgaben Sie simultan kontrollieren, desto mehr muss diese Ressource, also diese Kraft und die Möglichkeit, Aufgaben zu kontrollieren und durchzuführen, verteilt werden auf die unterschiedlichen Aufgaben.
Also das kann bedeuten, dass es dann zu Konzentrationsschwächen führen kann, wenn man sich mit etwas beschäftigt?
Ja, Konzentrationsschwäche ist vielleicht nicht präzise ausgedrückt, aber es kann dazu führen, dass Sie dann die eine oder andere Aufgabe nicht mehr so gut kontrollieren. Also ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie hätten jetzt 100% an kognitiver Ressource zur Verfügung und Sie spenden die kompletten 100% auf die Kontrolle dieser einen Aufgabe. Dann sind Sie sehr konzentriert und können die Aufgabe auch sehr gut durchführen. Machen Sie jetzt 4 Aufgaben gleichzeitig, könnten Sie jetzt zum Beispiel diese 100% aufteilen gleichmäßig auf die 4 Aufgaben. Also jeweils 25%, dann sind sie eben nicht so gut. Sie können auch vielleicht bei einer Aufgabe 60% nehmen und die anderen 3 Aufgaben jeweils mit 10% belegen. dann haben sie die anderen Aufgaben natürlich schlechter kontrolliert.
Es hat ein Hirnforscher, der Wolf Singer, ich kenne den zwar nicht, aber er hat gesagt, Multitasking ist die schlimmste Praxis unserer Zeit. Es vermanscht unser Gehirn. Was sagen Sie dazu?
In gewisser Art und Weise hat er recht. Wobei, das muss man ein bisschen präzisieren. Die heutige Zeit ist eigentlich völlig anders als vorherige Dekaden. Sie haben in der heutigen Zeit eine Unmenge von Informationen, die auf uns hineinprasseln. Denken Sie nur mal an unsere Freizeitgestaltung. Wir haben Computer, wir haben Handy, wir haben Video, DVD, Kino und so weiter. Fernseher gucken können wir von morgens bis spät in die Nacht. Das heißt, wir werden bombardiert mit Informationen. Und da können wir gar nicht mehr zurechtkommen mit diesen vielen Informationen. Und das ist natürlich eine große Problematik. Wie schaffen wir es, mit dieser Menge von Informationen zurechtzukommen? Wir müssen auswählen, also selektieren. Und das Selektieren ist mühselig. Und zwar ist es deswegen mühselig, weil man beim Selektieren eigentlich sich immer entscheiden muss für etwas und gegen etwas. Und wir müssen uns häufig in unserem Berufsalltag oder Schulalltag gegen die angenehmen Sachen entscheiden, also die wirklich schön sind. Und das erfordert Kraft. Und die vielen wunderbaren Reize, die um uns herum leben und sich entfalten, sind Reize, die eben meistens besonders attraktiv sind. Also erstmal das, was wir gerade nicht machen, ist sowieso schon mal attraktiv per se. Und dann sind wir umgeben von wunderschönen Reizen, die uns von der Arbeit ablenken. Und die müssen wir gewissermaßen abwehren und deren Verarbeitung unterdrücken. Und das ist ein ungeheuer schwieriger Vorgang.
Und dass das gerade jungen Menschen besonders schwer fällt, das erklärt unser Professor Lutz Jenke im nächsten Teil hier im Treffpunkt vom Eis.
You walk down and down with long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm hearted girls. Swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever.
Jamaika wäre nicht schlecht. Heute an dem eisigen 27. Dezember, dem Tag, wo wir hier im Treffpunkt endgültig aufräumen mit einem Mythos. Ist der Mythos, dass Frauen im Gegensatz zu den Männern mehrere Sachen gleichzeitig machen können. Und dass es einfach halt ein Geschenk von der Natur sei. Stimmt nicht, sagt der Hirnforscher Lutz Jenke.
Es gibt keinen empirischen Beleg dafür, dass Frauen bessere Multitasker sind. Das ist ein Mythos. Dieser Mythos ist möglicherweise aus dem Alltag abgeleitet, weil viele Frauen müssen lernen, in ihrem Alltag die verschiedenen Anforderungen besser zu organisieren. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass Frauen natürlich ganz andere Anforderungen haben in unserer Gesellschaft. Häufig sind berufstätige Frauen eben auch Frauen mit Kindern. Und haben sie eben zwei verschiedene Sachen, die wichtig für sie sind, zu kontrollieren und zu organisieren. Und da lernen sie natürlich, das relativ effektiv durchzuführen.
Aber ein Mann könnte das auch ohne weiteres, wenn er mit diesen Sachen aufwachsen oder in das hineinwachsen?
man wächst da hinein. Männer können das genauso. Das ist kein grundsätzlicher Geschlechtsunterschied. Das ist eine Lernerfahrung, die man erworben hat und die sich gewissermaßen auch durch die Notwendigkeit des Alltags in eine besondere Fertigkeit entwickelt.
Dann hat das nichts zu tun mit Hirnströmen, mit Hirnhälften, die besser aktiviert sind bei Frauen wie bei Männern. Das hört man ja immer wieder.
Ja, das hört man immer wieder, leider Gottes muss ich dazu sagen. Und es wird auch immer wieder zu irgendwelchen Bestsellern verarbeitet. Aber letztlich sind die meisten dieser Thesen falsch, schlichtweg. Also selbst wir haben ja schon vor ungefähr 10 Jahren zeigen können, einer sehr, sehr großen Stichprobe, dass Männer und Frauengehirne sich im Hinblick auf die Verdrahtung zwischen den beiden Hirnhemisphären gar nicht unterscheiden. Also das sind gewisse Mythen, die da in unseren Köpfen rumschwirren, weil sie bestätigen sehr häufig auch eben gewisse Geschlechterrollen.
Da haben wir gerade einen Mythos aufgelöst an dem 27. Dezember. Jetzt ganz unabhängig von Frau, Mann, wir gehen noch auf die Jugend ein. Die Jugend wächst ja mit dem auf. Sie hören Musik, sie schreiben gleichzeitig ein SMS und lernen währenddessen noch für die bevorstehenden Prüfungen. Wächst man in das hinein, dass man dann wie niemand anders kann, als eben Multitasking unterwegs sein?
Das ist eine sehr gute Frage, wenn ich das mal so direkt kommentieren darf. Im Grunde genommen zeigen neuere Studien, dass es eigentlich ziemlich gefährlich ist, wenn man als Jugendlicher sehr viel Multitasking macht. Also es haben hervorragende Arbeiten vor kurzem sehr schön gezeigt. Die haben nämlich demonstriert, dass Menschen und gerade Jugendliche, die sehr viel Multitasking machen, also so typische Sachen, gleichzeitig Facebook, Google, YouTube oder Twitter machen und dergleichen, dass die bei klassischen Multitasking-Aufgaben sogar schlechter sind als jene, die weniger multimediale Multitasking-Aufgaben durchführen. Und das können wir auch ziemlich gut erklären. Wenn Sie Jugendlicher sind, dann haben Sie noch wenig Möglichkeiten, sich vor den, sagen wir mal, angenehmen und, sagen wir mal, Freude spendenden Alternativreizen zu wehren. Das ist ein Reifungsproblem des Frontalkortex. Und wenn Sie dann viele Sachen gleichzeitig machen, dann sind Sie getrieben von den Reizen. In dem Wort Surfen, wie Surfen im Internet, ist das wunderschön schon ausgedrückt. Surfen bedeutet, man wird von der Welle getrieben. Und wenn Sie im Internet surfen, dann surfen Sie den Reizen entsprechend. Irgendein Reiz taucht auf, der fängt Ihre Aufmerksamkeit ein, Sie konzentrieren sich drauf, dann kommt der nächste Reiz und so weiter. Sie sind gar nicht mehr der Kontrolleur ihres eigenen Verhaltens. Und das führt dazu, dass Sie nämlich genau das nicht trainieren, was man eigentlich braucht, um in einer Multitasking-Welt zurechtzukommen. Sie trainieren nämlich nicht das Unterdrücken von störenden Reizen, sondern Sie trainieren im Grunde genommen das sich hingeben störender Reize. Das ist genau das, was Sie machen. Und deswegen sind gerade unsere Jugendlichen in großer Gefahr, diese Multitasking-Fähigkeit nicht gut auszubilden.
Also mit anderen Worten, es nützt nichts, wenn man als Eltern dann verbietet, dass der Junior den Computer braucht oder das Handy wegnimmt, sondern man müsste eigentlich mit dem jungen Menschen lernen, Entscheidungen zu treffen.
Völlig richtig. Also es gibt ja auch so ein Wort, das heißt Medienkompetenz trainieren. Man muss den Kindern beibringen, dass sie lernen, sich auch mal gegen momentan attraktive Reize zu wehren, um bei einer Aufgabe zu bleiben. Wie man das jetzt didaktisch macht, sind ganz andere Geschichten. Aber es ist ganz wichtig, dass die Kinder, aber auch die Erwachsenen, lernen, uns für eine bestimmte Zeit mit einer ganz bestimmten Aufgabe auseinanderzusetzen, sie fertig zu machen und dann zur nächsten zu wechseln.
Der Professor Lutz Jenke ist das gewesen, über das Multitasking-Leben, und zwar aus Sicht vom Hirnforscher. Und jetzt steigen wir voll ein in den Alltag, in verschiedene Berufe, in die Freizeit. Wie sieht es dort aus? Wie Multitasking sind wir? Können wir sein? Das alles in ein paar Minuten hier bei uns.
Como duele el día nublado, como el tiempo es tan pesado, sí, porque a diario pienso en ti. Qué bien grita el silencio, qué bien duelen los recuerdos, sí, porque todo habla de ti. Qué delirio.
sensualidad. Qué locura cuando te sentía muy de cerca. Y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel. Lo que me queda por decir es como duele. Cómo me duele. Qué pequeño se hace el cielo, qué humillante es el deseo. Sí, porque ya no estás aquí. Qué sincero se hace el frío, como hiel mi sufrimiento. Ya no sé lo que es vivir. Delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca. Y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue. Cómo duele perderte. Ay, 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 ay. Cómo me duele perderte. Qué locura cuando te sentía muy de cerca. Y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto. Por decir es como duele perderte. Ay, 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 como me duele perderte.
Muss halt einfach ein bisschen weniger, nicht immer alles aufs Mal. Da sagen sich die einen oder anderen. Danke vielmals für den guten Rat. Aber im Beruf, da bin ich so gefordert, ich kann gar nicht anders als mehrere Sachen gleichzeitig miteinander erledigen. Der Stefan Brühlhardt ist selbstständiger Psychologe, FSP, Unternehmensberater und Coach und Gast hier bei uns im Studio. Grüezi, Herr Brühlhardt.
Grüezi.
Welche Berufe aus Ihrer Sicht sind ganz besonders Multitasking gefordert, wo Sie auch aus Ihrer Praxis kennen, Leute, die zu Ihnen kommen?
Das sind vor allem Kopfarbeiterberufe oder Kopfarbeiterinnen. Also ein Beruf, wo man viel denken muss, viel kommunizieren muss, auch kooperieren muss mit anderen Leuten. Und wo man viel auch noch gleichzeitig über Internet, über die neuen elektronischen Medien kommuniziert.
Das heisst, jetzt ein Handwerker zum Beispiel hat das Problem weniger.
Ich denke, ein Handwerker hat das viel weniger. Denken wir zum Beispiel an einen sehr qualifizierten Handwerker, einen Geigenbauer. Er kann es sich einfach nicht leisten, nicht konzentriert zu sein. Und wenn er es nicht wäre, wenn er Multitasking machen und nicht konzentriert wäre, würde er plötzlich in seinen Korpus sagen, das kann er sich einfach nicht leisten. Mhm. Oder einen Kranführer zum Beispiel kann man sich auch schwer vorstellen, dass er gleichzeitig noch Facebook macht, wie wir es vorher mal gehört haben. Das wäre gefährlich für alle Beteiligten.
Wir haben auch eine Mutter gehört am Anfang von dieser Sendung, wo daheim noch berufstätig ist, 60% als Übersetzerin schafft. Sie hat 3 eigene Kinder, einmal in der Woche noch Tageskind, die zu ihr kommen. Was sagen Sie zu so jemandem, was das Multitasking anbetrifft?
Das ist ja das, wo auch der Mythos herkommt, dass Frauen das besser kennen als Männer, weil die Frauen natürlicherweise häufiger immer noch für Kinder schauen. Aber sie können es nicht besser. Und wir haben auch gut im Beispiel gehört, dass die Mutter an Anschlag kommt, das heisst, sie fängt an, Fehler zu machen, und das ist eigentlich das, was immer passiert. Das heisst, ich bin vielleicht gezwungen, wie wenn ich Kinder habe, Multitasking zu machen, aber wegen dem ist das nicht gut, sondern es kostet mich trotzdem viel Energie, ich mache Fehler, ich werde langsamer, also ich habe alle Nachteile vom Multitasking, muss aber trotzdem dort reingehen, weil die Kinder halt da sind. Ich kenne das auch selber, ich habe auch mit meiner Partnerin 2 Kinder mitbetreut, also auch häufig allein mit den Kindern und kenne das sehr gut, was sie erzählt hat, ihre Mutter. Aber ich weiss auch darum, dass nichts Gutes daraus rauskommt, aus dieser Art von Multitasking.
Also das heisst, man muss sich auf eine Arbeit konzentrieren können, sonst kann die nicht wirklich gut erledigt werden.
Das ist richtig. Wie der Herr Jenke gesagt hat, hat man kognitive quasi Fähigkeiten, Kapazität. Und was jetzt passiert, ist, wenn ich die aufteile auf verschiedene Aufgaben, wie er es auch gesagt hat, habe ich einfach einen Verlust. Wie einen Verlust, wo ich muss hin und her switchen vom einen zum anderen. Das macht mich unkonzentriert, unproduktiv, langsam. Alle arbeitspsychologischen Untersuchungen zeigen, wenn man versucht, gleichzeitig Sachen zu machen, macht man sie schlechter, man braucht für sie länger, man ist weniger produktiv. Also es gibt eigentlich keinen Vorteil vom Multitasking.
Da kann man nicht am Abend sagen, heute habe ich viel erledigt, weil es stimmt schlussendlich gar nicht.
Es stimmt auch gar nicht. Und man merkt auch bei den Leuten, die vor allem auch viel mühend Multitasking machen, nicht anders können, dass die wahnsinnig erschöpft sind. Sie kommen dann nachher vielleicht auch auf das Thema. Es hat sehr viel mit Erschöpfung zu tun, auch Multitasking, weil ich eigentlich nie in so einen Flow-Zustand hineinkomme, wo ich optimal funktioniere. Mhm. Optimal funktionieren würde ich, wenn ich 100% auf etwas fokussiert wäre, keine Störungen hätte, dann bin ich am produktivsten und dann bin ich auch am wenigsten erschöpft, aber ich bin umgekehrt sehr fest erschöpft. Wenn ich immer muss reagieren auf was rauskommt, vom einen zum anderen hopsen, das macht an und für sich schon sehr müde.
Mhm. Also Sie haben vorher auch gesagt, als ich da am Anfang von der Sendung erklärt habe, was für verschiedene Sachen, dass ich jetzt gleichzeitig muss machen, haben Sie gesagt, das ist eigentlich gar nicht Multitasking. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht gewesen. Warum ist es denn nicht Multitasking, wenn ich ein Telefon muss abnehmen, im Zusammenhang mit dem Verkehrssim, vom Computer starten, hören, wie die Musik tönt?
Ich würde jetzt annehmen, dass Sie das gern und gut machen und dann sind Sie einfach in einer hochkomplexen Aufgabe fokussiert. Aber die Aufgabe ist eine Aufgabe. Sie machen die Sendung, Sie moderieren jetzt die Sendung. Dazu gibt es Teilaufgaben. Sie müssen verschiedene Monitore schauen. Das ist sicher sehr anspruchsvoll auch für ihre Fähigkeit, verschiedene Sachen im Blick zu haben, aber insgesamt haben sie am Schluss wie ein Produkt, etwas Rundes, ist eine gute Sendung gewesen. Das ist vergleichbar vielleicht mit einem Pilot, der auch ein riesen Panel vor sich hat und immer muss verschiedene Sachen machen, aber er hat auch absolut Flow, weil er weiss, die Aufgabe ist, das Flugzeug zu steuern, auch wenn er zudem muss verschiedene Sachen anschauen.
Und es hat auch etwas mit Routine zu tun. Wenn ist es, Herr Brühlhardt, einfach auch nicht mehr gesund für einen Mensch, wenn er zu fest Multitasking ist? Ab wann kann man sagen, ja, jetzt kommt die Müdigkeit und Erschöpfung, die dann an einem Abend spürbar ist, einfach in einen roten Bereich hinein?
Das ist dann, wenn das über eine längere Zeit geht, wenn ich so Symptome habe, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel gereizt reagiere auf meine üblichen oder meine gewohnten Beziehungspartner, also nicht nur in schwierigen Situationen, sondern auch in normalen Situationen gereizt reagiere, wenn ich Kinder habe, sage, geh mal weg, nichts mehr spielen kann mit denen, oder auch der Beziehungspartner, Beziehungspartnerin nicht mehr möge mich einlassen, das heisst, sozialer Rückzug ist ein Thema, dann eine andere Geschichte, die man häufig hört, ist, von Betroffenen, dass sie dann nicht mehr gut schlafen. dann kommt dann viel Selbstmedikation dazu. Ja. Bei Männern ist das viel Alkohol, dass man irgendwie sehr viel trinkt, bevor man kann quasi runterfahren und schlafen. Bei Frauen sind es zum Teil in ein Medikament. Es gibt aber auch Leute, die schlafen einfach nicht mehr gut und haben ganz lang unter Schlafentzug leiden und kommen dann später erst auf, dass etwas nicht gut ist. Also das ist so eine zweite körperliche Schiene, wenn ich nicht mehr gut schlafe, wo ich merke, dass jetzt nicht mehr gut ist.
Also Medikament, Alkohol, Schlafentzug, schlechte Ratgeber, gute Tipps, wie man kann entschleunigen und eben auch ein bisschen oben runterkommen, den eigenen Computer runterfahren. Über das reden wir dann in der zweiten Stunde noch. Ein Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte, vor den 10 Nachrichten, Herr Brühlhardt. Viele Berufe können nicht anders. Die Forderungen vom Arbeitgeber sind einfach riesig. Kann man da als Arbeitnehmer da auch irgendwann mal sagen, so jetzt ist fertig, ohne dass man dann mit der Kündigung muss rechnen?
Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und dort ist wieder jeder Erwachsene selbst gefordert, auch seine Verantwortung wahrzunehmen. Beispielsweise ist ein Coach gekommen, letztes Jahr gesagt hat, seine Chefin schicke ihm amix Mails am Sonntagmorgen am 10 Uhr. Jetzt kann man sagen, warum schaut er das an? Mhm. Er kommt das Mail über, er müsste es auch nicht anschauen. Aber er sieht, dass das Mail zum Beispiel auch an seine Kollegen auf der gleichen Hierarchiestufe sind und die fangen dann im Laufe des Sonntagnachmittags an antworten. Jetzt kommt er natürlich total in Stress, nicht antworten. Danach bin ich quasi im faulen Kalb, oder? Vielleicht. Wenn ich aber antworte, kann ich nicht mehr mein Familienleben haben am Sonntagnachmittag. Oder? Was soll er jetzt machen? Und meine Empfehlung ist, dass man dann das offensiv angeht, zu der Chefin geht jetzt in dem Fall und sagt, ich habe gesehen, dass sie mir ein Mail schicken am Sonntagmorgen um 10 Uhr, was ist ihre Erwartung? Ist ihre Erwartung, dass ich das beantworte, lese und beantworte am Sonntag? Oder machen sie es einfach, weil sie nie eine andere Zeit haben, um das zu machen? Und es ist okay, wenn ich am Montag, wenn ich arbeite, wieder darauf antworte. Ich muss das ansprechen und abmachen.
So ein klärendes Gespräch kann schon viel helfen. Man kann die Freizeit geniessen, wenn man nicht auch in der Freizeit der Multitasking unterwegs ist. Das gibt ja auch anfangs so viel Angebot. Das ist sehr wahrscheinlich das Problem auch in unserer Freizeit und nicht nur im Beruf.
Ganz genau. Und dort kommen wir dazu, was auch der Herr Jenke schon angesprochen hat, sind wir sehr gefordert, in unserer Entscheidungskompetenz rauszufiltern, was machen wir und was nicht. Und da müssen wir als Erwachsene das auch zunehmend lernen, unterscheiden zwischen alles machen oder das machen, was man kann und grundsätzlich weniger machen.
Und Sie sprechen gerade uns an, die Erwachsenen, das ist nicht einfach nur etwas, was die Jugend hat, oder? Dass sie sagt, ich warte jetzt bis um 7:55, entscheide mir erst dann, wenn überhaupt, wo das in den Ausgang geht und am Abend um 10 Uhr wechsle ich noch den Partyplace und gehe an ein anderes Ort.
Ich denke, das haben die Jugendlichen noch mehr als wir, aber jetzt Leute zwischen 40 und 50 haben auch schon ziemliche Kapazität an Kultur, Sport und so fort, Angebote, wo sie wollen, alle ihre Freizeit reinpacken und haben die Problematik drum auch.
Danke vielmals für den Moment. Der Stefan Brühlhardt ist das. Er ist selbstständiger Psychologe FSP, Unternehmensberater, Coach bei uns noch. Auch in der zweiten Stunde, wenn es nicht mehr so fest ums Multitasking geht, sondern eben ums Entschleunigen. Wir packen es ganz ruhig an in der zweiten Stunde vom Treffpunkt. Eins nach dem anderen anpacken. Das ist unser Motto von der zweiten Stunde vom Treffpunkt. Nicht zu viel miteinander wollen. So einfach ist es aber nicht immer, unserer hektischen Welt einfach mal runterzufahren und zu entschleunigen. Wie schaffen wir das? Das wollen wir wissen von Ihnen daheim und von unseren Gästen hier im Studio. Darum steigen wir jetzt in diese Stunde ganz gemütlich und ohne Gejufel. Am Mikrofon ist Ladina Spiess.
Somewhere in the crowd there. Wishing every shot was there.
Der Stereseis am 27. Dezember, das sind so die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, wo ganz viele Leute einfach mal frei machen können, ein bisschen entspannen, ein bisschen runterfahren, den Berufsalltag hinter sich lassen und geniessen. Und gerade jetzt bei dem Winter wunderbaren Wetter ist es sicher auch besonders schön, loszulassen. Es ist aber nicht immer ganz einfach, wenn man so auf einem hohen Level läuft, Jahr ein, Jahr aus, dass man den eigenen Computer auch runterfahren kann. Wir reden zu unserem Multitasking-Treffpunkt jetzt in der zweiten Stunde von dem Entschleunigen, vom Abkommen, vom Abfahren. Der Stefan Brühlhardt, er ist ein selbstständiger Psychologe, FSP, Coach, Unternehmensberater. Er hat auch viele Leute in der Praxis, die er beratet, die er mit ihnen ein Coaching macht, die das eben fast nicht mehr können, das Abfahren. Und er hat uns in der ersten Stunde gesagt, schlechter Ratgeber ist Medikament und Alkohol. Das kommt sicher nicht gut, das muss man niemandem erklären. Stefan Brühlhardt, jetzt wollen wir einfach wissen, wie kommen wir denn oben ab von dem höheren Level, wo teils Leute ihren Beruf Tag ein, Tag aus erleben?
Es gibt ja wie zwei Bereiche, jetzt mal Beruf und Privatleben, wenn man es auseinandernehmen. Und im Beruf ist ganz einfach die erste Massnahme, E-Mail-Programm runterfahren. Das klingt extrem simpel, aber ich mache die Erfahrung, dass es ganz viele Leute gibt, die haben immer ein offenes E-Mail-Programm und schauen auf dem Computer, ob ein E-Mail reinkommt. So kann niemand arbeiten.
Also das heisst, jetzt sind daheim, wie Sie es auch vorher in der ersten Stunde erklärt haben, am Sonntagmorgen Computer offen gesehen, wenn die Chefin schreibt.
Genau, es gibt ja auch die Smartphones jetzt, BlackBerry und iPhone, die bekanntesten, aber auch andere, die sogenannte Push-Mail-Funktion haben. Das heisst, ich gehe nicht mehr schauen, habe ich E-Mails, sondern immer, wenn eins reinkommt, macht es in meinem Hosensack oder wo es immer liegt, plopp. Und es gibt Leute, die stellen das auch daheim nicht ab. Und dann ist man natürlich einfach ausgeliefert allem, was kommt. Das heisst, man ist schon ein Fuss in der Falle vom Multitasking. Da heisst es einfach Geräte abstellen, die Funktionen abstellen, weil man muss, das ist der Hauptdrive, wo man muss halt beim ruhiger werden, wieder selber in die Kontrolle von seiner Zeit kommen. Das ist ein bisschen mehr, wenn sie Skifahren und plötzlich kommen sie wegen so schwierigen Stellen in so eine Rücklage und dann können sie nicht mehr steuern. Ja. Da sind sie so hinterher und machen mit der Ski, was sie wollen, oder? Und dann merken sie, hoppla, ich habe ja gelernt, vor Kontrolle geht nur, wenn ich Führer lehne und in die Knie gehe und dann haben sie wieder Kontrolle. Und genau so muss man es machen, zum Entschleunigen, dass man selbst wieder entscheidet. Ich habe 24 Stunden. Was ist mir dort drin wichtig? Wo kann ich entspannen? Welche Kontakte sind mir wichtig? Was kann ich auch weglassen? Was sind meine Werte auch? Es geht ganz wichtig in den Bereich rein. Ich bin Chef oder Chefin von meinen eigenen 24 Stunden und lasse mir das nicht wegnehmen von Anforderungen, die von außen kommen, sondern ich entscheide selber. Und dann wird man sofort ruhiger.
Und da kommt immer wieder das gleiche Stichwort, das wir auch in der ersten Stunde schon hatten: Entscheidungen treffen.
Das ist richtig, das ist wesentlich.
Kann man das lernen?
Das muss man lernen. Wenn man es nicht tut, ist man einfach klar von allem, was reinkommt. Und das hat auch der Herr Jenke schon gesagt, es kommt eben immer mehr rein. Durch Internet, wir haben es schon alles gesagt, iPhones, durch die Arbeitswelt. Das heisst, ich bin immer noch mehr gefordert, selber in die Vorlage wieder reinzukommen, in Chef von meinem Leben zu sein. Und ich muss darum selber entscheiden. Ich kann aber nur entscheiden, wenn ich mich selber auch ein Stück weit kenne. Ja, das braucht auch einen gewissen Reifungs-, Selbsterkenntnisprozess, um selber zu entscheiden, was ist für mich wichtig, was ist für mich nicht wichtig. Ich mache viel in Coachings Erfahrung, dass wenn ich sage, was ist denn für sie wichtig, dass die Leute mal wie leer schlucken, weil sie gar nicht mehr daran gewöhnt sind oder das gar noch nicht gelernt haben, dass sich zu überlegen, was ist wichtig, auf was für einen Hintergrund. Das heisst, sie müssen sich überlegen, was fange ich überhaupt mit meinem Leben an, was habe ich für Wert, religiöse vielleicht auch, kommen wir nachher noch dazu, spirituelle Bedürfnisse gibt es auch noch, neben körperlichen Bedürfnissen, neben sozialen Bedürfnissen. All das gilt es zu balancieren und das kann ich nur, wenn ich A, ein Stück mit mich selber kenne und B, dann aus dem heraus selber entscheiden, was ich für Angebote von außen kommen, annehme und welche eben nicht.
Und wenn jemand sagt, ich brauche das einfach, dass ich eben am Sonntagmorgen den Computer schon habe, das gehört irgendwie zu meinem Leben, das gibt mir Schwung und Drive. Was sagen Sie dazu als Berater?
Gut, dann kann man nicht viel sagen und man kann ja niemand gegen seinen Willen helfen. Dann kann man nur sagen, ja gut, überleg dir und schau dir selber zu, ob du irgendwann zur Ruhe kommst, ob das längerfristig für dich gut ist. Wenn jemand sagt, es ist für mich gut, ich brauche den Level, dann braucht er in dem Sinne keinen Rat vom Coach.
Mhm, aber Sie sehen schon, dass die Person dann eben in der Vorlage mit der Scheiderhang abgeht und der übertotzt es irgendwann. Ja.
Ich meine, man sieht es einfach viel relativ spät, weil gerade jetzt, das ist, finde ich, ein Unterschied zwischen Frauen und Männern. Männer merken später im Laufe des Lebens, dass sie Raubbau an ihrer Energie, an ihrem Körper treiben, als Frauen. Frauen merken das normalerweise früher. Männer können Raubbau betreiben, bis sie mit 40, 45 das erste Mal eine Herzattacke haben und merken es erst dann. Frauen merken es, das finde ich, ist jetzt ein Unterschied aus meiner Erfahrung, früher, dass etwas nicht stimmt.
Warum merken sie es früher?
Ich glaube, das hat, also, der Körper ist eigentlich das, was uns an die Natur bindet, was uns auch Ruhe gibt, wenn wir drauf hören, und immer auch gut als Signalgeber, was für uns passt und was nicht. Und ich glaube, so Körperwahrnehmung, Körperbewusstsein ist bei den Geschlechtern unterschiedlich verteilt.
Entschleunigen, Herr Brühlhardt, ich merke, das ist eine tiefe Lebensfrage, so wenn Sie uns jetzt das so angelegt haben.
Absolut, ja. Eben mit schnellen Tipps macht das einfach nicht mehr. Da haben Sie ja schon selber gesagt, das nützt dann nicht viel, oder? Da kann man sagen, ein Ratschlag ist auch ein Schlag, oder? Das nützt einem Coaching nicht. Sondern man muss sagen, wie Sie es machen, wie Sie gesagt haben, den Trichter aufmachen und sagen, das ist letztlich eine Frage von meinem ganzen Leben. Was will ich mit meiner Zeit, die ich noch habe, bis ich nicht mehr da bin, anfangen? Und erst, wenn ich das so weit angehe und denke, merke ich dann, was ich kann eigentlich weglassen kann von all dem, was zu viel ist.
Und das ist wichtig, hat man gute Freunde, hat man Familienmitglieder, die einem darauf aufmerksam macht. Geht man mal in ein Coaching, um da auch wieder einfach einen Schritt zurückzugehen und mal selber über sein Leben zu schauen?
Das Coaching ist sicher gut in dem Sinn, weil es systemfremd ist. Wir reden ja als Psychologen auch von sozialen Systemen, auch Mensch in dem Sinn ist psychologisch soziales System. Und was jetzt der Vorteil ist vom externen Coach, ist einfach, dass er mal von außen anfängt zu fragen, quasi wie bewusst nichts weiss von einer Person, sagt, was machen sie denn, was ist ihnen wichtig, und dass man durch die Frage eigentlich selber wieder etwas mehr von sich selber erfährt. Es ist also nicht so, dass der Coach ein besonderes Wundermittel hat, wo er einem wie eine Pille kann geben kann, dann ist nachher alles gut, aber er ist sicher nützlich, wie als so ein Reiz, von außen mal wieder neue Fragen zu stellen, und dann kann man auch wieder selber, also ein Coaching, das ist eine Sache von einem Impuls, und dann geht der Coach wieder weg, und dann kann jede und jeder wieder selber weiterleben.
Wie gut, dass der Coach Stefan Brühlhardt auf sich selber hört und ob er sich vielleicht auch ab und zu coachen lässt, das fragen wir ihn dann auch vor den 11 bei uns im Treffpunkt. Als nächstes haben wir einen Gast, der, man könnte fast meinen, absolut Spezialistin ist im Abfahren. Wir stellen sie Ihnen vor, in ein paar Minuten hier im Treffpunkt.
Mistakes like any man. But I try to love you best I can. I can't convince you, though heaven knows I've tried to make you see, to make you believe you're all that matters to me. The ground that you walk, the air that you breathe. Someday you'll discover I don't want no other. Believe me, you're all that matters, baby. All that matters to me. I know that you've been hurt before. No, no. Just give your heart to me, and I'll guard it with my life. I don't know what I'd do, baby, without you. You're all that matters to me.
people looking for paradise. Well, baby, I know that I found mine. Oh, and if you don't believe it, baby, take a look at the love in my. Till the end of time, I'll be alright, baby, just as long as you're mine. And you're all that matters to me. The ground that you walk, the air that you breathe. Someday you'll discover I don't want no other, believe me.
Das ist der Montagvormittag um 20 ab 10 hier bei uns auf DRS1 mit einem Gast, der eine Art Manager ist, Managerin von einem Kloster. Es ist Priorin Irene Gassmann. Seit 2003 steht sie im Benediktinerinnenkloster Pfarr oder Limmat vor und muss sich ganz vielen verschiedenen Aufgabenbereichen widmen, die eigentlich auch weltliche Unternehmen immer wieder haben. Personalentscheidungen, Buchhaltung, dann die ganzen Fäden der verschiedenen Klosterbetriebe zusammenzuhalten. Also, auch sie ist Multitasking unterwegs. Herzlich willkommen, Priorin Irene, bei uns im Studio. Gleichzeitig mehrere Sachen machen, das kennen Sie sehr wahrscheinlich auch. Wo ist es am intensivsten, wo Sie Multitasking sind?
Also ich merke das vor allem, wenn ich im Büro bin. Mein Büro ist auch mein Besprechungsraum mit den Mitschwestern. Dann kann es zum Beispiel sein, dass ich in einem Gespräch bin und das Telefon läutet. Oder umgekehrt, dass ich am Telefon bin und vor der Tür jemand wartet. Dann merke ich, ja, das sind manchmal gerade verschiedene Ansprüche miteinander.
Ist das etwas, was Sie stresst, was Sie dann auch so ein bisschen durcheinander bringt? Oder haben Sie gelernt, in den letzten Jahren mit dem umzugehen und zu sagen, ja, nun gut, eins nach dem anderen?
Also es gibt schon Momente, wo mich das stresst. Manchmal gelingt es mir gut, so ein bisschen über dem zu stehen und zu sagen, jetzt zuerst das und dann das Nächste.
Wir haben Sie eingeladen, Priorin Irene, weil Sie aus unserer Sicht eine Spezialistin sind im Entschleunigen. Sie kennen beides. Sie kennen den hektischen Alltag von dem Klosterleben, eben als Klostermanagerin. Aber Sie kennen auch den Rückzug, die täglichen Unterbrechungen durchs Gebet. Wie ist das, wenn Sie mitten im Alltag drin sind, vielleicht an einer Buchhaltung sitzen und dann ist Gebetszeit dran? Wie machen Sie das innerlich?
Eigentlich freue ich mich auf die Gebetszeiten und ich bin jetzt schon manches Jahr im Kloster und habe das so ein bisschen den Rhythmus in mir inne, dass ich dann auch weiss, jetzt habe ich noch 20 Minuten und dann stelle ich mich innerlich auch auf das ein. Es gibt natürlich schon manchmal Momente, wo ich Zeit vergesse und dann läutet schon. Mhm. Dann muss ich ein bisschen speiden und in die Kirche gehen. Aber in der Regel merke ich, dass ich mich wirklich auch darauf einstellen kann, auf die Zeit.
Und wie lange sind die Gebetszeiten jetzt der Tag durch?
Die sind in der Regel eine halbe Stunde. Und dazu sind unsere Arbeitseinheiten so eineinhalb bis zwei Stunden.
Und das langt für Sie, zum oben runterfahren?
Ja, das längert. Ich glaube, auch da gibt es auch eine gewisse Übung, dass man das lernt. Aber mir gelingt das relativ gut, schnell können runterfahren, zur Ruhe kommen. Was natürlich nicht heisst, also, dass ich dann gerade sofort in der Ruhe bin. Das, was vorher war, vielleicht noch ein Telefon oder ein Gespräch oder eine schwierige Aufgabe, das nehme ich mit ins Gebet. Und das Gebet ist auch da für das, was eigentlich einem Tag beschäftigt, das auch vor Gott zu tragen, können loszulassen, zu übergeben, frei zu werden. Das ist eigentlich dann das, was im Gebet passiert und handkehrum auch das, was vor einem liegt. So vielleicht eine nächste Aufgabe, ein schwieriges Gespräch, das kommt, dass ich das mich auch im Gebet schon innerlich auf das kann vorbereiten. Also es ist nicht so, dass Gebet und Arbeit ganz trennt ist. Benediktinisch geht das eben ineinander rein, das ergänzt sich, eins befruchtet das andere.
Ich habe gerade gemerkt, es stimmt nicht, wenn ich sage, Gebet durchbricht oder unterbricht ihren Alltag. Das geht fließend ineinander rein. Und wenn ich Sie richtig verstehe, kommen Sie auch Inspiration während der Gebetszeit für Ihren Arbeitsalltag über.
Genau, also so in den Gebetszeiten muss ich sagen, das ist eigentlich für mich die kreativste Zeit. Ich kann die besten Eingebungen oder Ideen kommen mit mir wirklich im Chorgebet, wenn ich einfach so Ruhe habe und ja, von nichts anderem abgelenkt werden, so kann bei mir sein, frei sein, dann habe ich das Gefühl, ja, da fliege ich dem wirklich ganz gute Ideen zu.
Kann das ein nicht religiöser Mensch auch, wenn er sich Zeit nimmt für die Ruhe, oder denken Sie, dass jetzt das eine besondere Gotteserfahrung, Gottesinspiration ist?
Also für mich, für meinen Glauben, ist das schon Inspiration auch vom Heiligen Geist. Also dass ich mich da öffne, ich glaube, dass der Heilige Geist auch mich führt, dass ich von dort auch die Inspiration überkomme und dann auch spüre innerlich eine Sicherheit oder auch eine Kraft, einen Mut, dann vielleicht auch einen mutigen Schritt zu machen.
Aber für nicht religiöse Menschen, wie sehen Sie es da? Könnte das auch ähnlich sein? Hauptsache, er kommt einmal zur Ruhe.
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, ja, sich so die Zeit zu nehmen, zu sich selber zu kommen, eben runterfahren, ein modernes Wort, das ich auch brauche. Und ich glaube schon, wenn jemand sich sammelt, ganz bei sich ankommt, dass er dann so in die Tiefe kommt, wo er wirklich bei sich selber ist.
Da sind wir wieder bei diesen grundsätzlichen Lebensfragen, die wir mit dem Psychologen Stefan Brühlhardt vorher schon besprochen haben, dass es eigentlich darum geht, zu wissen, wer man ist, was für Wert das man im Leben hat, wohin das man gehen will. Da geht es um das.
Genau, wirklich bei sich selber sein, also bei sich selber ankommen, ganz sich selber sein. Und jetzt für mich als religiöser Mensch ist das natürlich dann auch mich ausrichten auf Gott, hören auf Gott. Der Heilige Benedikt sagt ja, sein erstes Wort ist hören, hören. Das ist etwas ganz Wichtiges. Auf was höre ich?
Sie sind seit 1986 im Kloster, 21 gewesen. Sie haben jetzt auch so immer wieder den Blick gegen aussen gehabt. Wenn Sie das jetzt so einschätzen, Priorin Irene, hat das zugenommen aus Ihrer Sicht, dass die Hektik, eben das Multitasking, Haufen Sachen gleichzeitig, dass das zugenommen hat bei den Menschen in der Gesellschaft heute?
Sicher. Und auch bei uns im Kloster. Also auch, ich merke ja. Auch, also die Welt macht nicht Halt vor diesen dicken Klostermauern. Also wir haben auch Internet, E-Mail, Telefon, wir haben intern verschiedene Telefone, also wir ist... Ja, man hat manchmal das Gefühl, jetzt sollte doch jemand das Telefon abnehmen, es ist doch eins dort. Also ich denke, gerade auch durch die Technik wird es auch im Kloster schneller, manchmal lauter und somit auch ein bisschen hektischer.
Wie Sie ganz persönlich auch noch entschleunigen und vielleicht sich auch die ein oder andere, wie sagt man, Vorsatz nehmen fürs neue Jahr, um Sachen ruhiger angehen, Priorin Irene Gassmann, das wollen wir dann auch am Schluss von dem Treffpunkt noch wissen. Zuerst gehen wir jetzt raus zu unseren Hörerinnen und Hörern und es nimmt uns Wunder, ob Sie daheim gute Tipps haben, einfach einmal den inneren Computer runterzufahren und Hand, Herz und Kopf gleichzeitig Ruhe zu lassen. Wie entschleunigen Sie? Rufen Sie uns an auf 0848 440 222. Der Mike Lamar nimmt das Telefon ab auf 0848 440 222. Und jetzt gibt es Musik von Bonnie M. Da schlägt Ihr Herz gerade höher, gell, Sie Priorin rein. Sie sind ein grosser Bonnie M-Fan.
Bin ich in meiner Jugend gsi und das sind so Jugenderinnerungen, wenn ich Bonnie M höre.
Also, dann lassen wir es laufen. Bonnie M, Rivers of Babylon. We'll be right back.
gueule de mes têtes, de juif errant de pâtre bec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire en histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce Cathy, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour.
Fünf Minuten über halb elf, der 27. Dezember haben wir und wir suchen gute Tipps zum Entschleunigen. Multitasking ist unser Thema. Im Treffpunkt in der ersten Stunde haben wir verschiedene Beispiele gehabt, auch von einem Hirnforscher und von unserem Psychologen, der zu Gast ist, gehört, was es bedeutet, wenn man Multitasking unterwegs ist, dass es eigentlich gar nicht so gesund ist. Und darum wollen wir jetzt von innen wissen, wie Sie entschleunigen, wie kommen Sie oben ab. Als erstes habe ich den Alexander Klemke aus Winterthur am Telefon. Guten Tag, Herr Klemke.
Guten Morgen, Frau Spiess.
Herr Klemke, Sie sind, glaube ich, auch einer, der gleichzeitig verschiedene Sachen macht und das jeden Tag.
Ja, das bringt die Liebe zum Organisieren so mit sich. Ja. Also, ich bin Hausmann, ich arbeite in einem Stoffzwischenhandel, nennt man das heute. Wir verkaufen Stoff an die Schneider und ich bin zuständig für Musterbücher. Das ist ganz eine interessante Geschichte.
Und das machen Sie alles dann daheim und gleichzeitig Hausmann sein?
Nein, ich bin also zuhause Hausmann, wirklich nur Hausmann, in Anführungsstrichen, und gehe auswärts arbeiten. Ich habe noch ein Pensum als Gesangslehrer, wo ich ja nach dem Musikstudium auch noch angefangen habe, vor 8 Jahren. Das ist alles, das muss man nicht unter einen Hut bringen, aber das ist meine Vorliebe fürs Organisieren. Das mache ich sehr gerne.
Also, finde ich eine interessante Mischung, Herr Klemke. Hausmann, dann haben Sie mit dem Stoffhandel zu tun und sind Gesangslehrer. Und wie fahren Sie dann oben runterfahren, wenn dann da so alles rotiert und dreht und alles gleichzeitig gemacht sein?
Das Runterfahren, habe ich mir müssen arbeiten auch aus einer Zeit, wo es mir jetzt nicht so toll gegangen ist, mit einem Schlüsselerlebnis etc. Und ich behaupte, dass man sich das kann erarbeiten, weil ich mir das in jahrelanger Arbeit selber habe können erarbeiten und mir so wenig ein Diagramm, eine Skala, die Wege gelegt haben, dass man auch mal ein Zeitlich im Minus fahren kann. Das macht überhaupt nichts. Man darf nicht Nerven verlieren, wenn man mal ein bisschen im Minus läuft, also unter dem Null, unter der Lebensenergie. Aber man soll eben auch wieder die positive Energie, die man dann wieder auftanken, gerade wieder dazu benutzen, zum Ausgleichen werden. Das ist so ein bisschen meine Weisheit.
Und Sie haben das im Gespür, wenn es zu tief unten ist oder wenn bei der Skala oben wieder so läuft, dass Ihr Energietankchen wieder gefüllt wird? Das haben Sie im Gespür?
Das darf ich behaupten. Das ist auch ein bisschen erarbeitet, wenn man sich wohlfühlt. Es fällt mir jetzt gerade etwas ein aus meiner RS. Oftmals ist man wieder froh, wenn man heim in ein Wohnigli kommt und man hat ein Duvet auf dem Bett. Nur so, das ist wieder so etwas Positives, wo man jetzt in einer Zeit, wo es einem gut geht und man das auch hat, dass man das wieder einmal schätzen lernen. Oder das heisse Nöfeli jetzt, der warme Stube, wenn es so kalt ist draussen, das vergessen viele Leute, habe ich das Gefühl, und das muss man sich wieder einmal reflektieren, jetzt vielleicht ohne religiöse Absichten oder eine Führung oder sonst etwas. Die Nabelschau ist, finde ich, sehr, sehr wichtig.
Danke vielmals, Herr Klemke. Wir geben das Wort gerade weiter an Stefan Brühlhardt, unseren Psychologen hier im Studio. Herr Brühlhardt, würde mich jetzt gleich noch interessieren, die Balance, beziehungsweise, wie hat er es gesagt, die Skala, wenn er mal im Minusbereich ist, einfach auch daran denken, an die guten Sachen im Leben. Funktioniert das oder ist da der Herr Klemke jetzt einfach besonders begabt?
Nein, das ist sehr wichtig, was er gesagt hat. Weil Stressreaktionen sind eigentlich etwas sehr Natürliches, wir sind dazu gemacht, einmal noch einmal können zu fahren, wo es nicht gut läuft, Stress zu haben. Aber man muss sich wieder können erholen. Und das hat er auch schön gesagt. Es geht um die Wellenbewegung. Also man muss nicht quasi sich schonen, dass man nie in Stress kommt. Das wäre völlig falsch. Sondern man kann durchaus einmal voll auf das Ziel losgehen, sich vorausgeben. Aber wichtig ist, dass man wieder zurückkommt, dass man sich wieder erholen kann und dass es nicht zum Durchstress wird. So sind wir dann bei dem, was wir im ersten Teil geredet haben.
Hören wir noch, was die Maya Weiss uns zu berichten hat. Grüezi, Frau Weiss.
Guten Morgen.
In Köliken daheim, im Kanton Aargau. Frau Weiss, was machen Sie, dass Sie runterfahren können in dieser Hektik vom Alltag, die eben zum Teil auch Multitasking verlangt?
Also ich probiere es sogar ein bisschen vorbeugend zu machen. Also einmal im Tag 10 bis 20 Minuten Achtsamkeitsmeditation.
Jetzt müssen Sie uns erklären, was das ist.
Ich sitze oder stehe, ich kann auch laufen, ich kann auch in die Natur rausgehen. Und ich schaue einfach nur, was ist. In mir drin, um mich herum. Und einfach nur schauen und zur Kenntnis nehmen, wie einen Berg.
Mhm. Ist das auch eine religiöse Erfahrung für Sie, Frau Weiss?
Also ich denke, es ist so parallel zu der Religion und zu dem, was die religiöse Frau gesagt hat. Es geht einfach darum, also ich nenne es nicht Gott, ich nenne es vielleicht Natur, oder? Mhm. So, aber Achtsamkeitsmeditation an sich kommt aus östlichen Religionen Praktiken von Meditation. Und das ist einfach quasi eine westliche Form davon.
Und Sie müssen sich das aber ganz bewusst vornehmen, dass Sie das wirklich auch machen, jeden Tag?
Ja. Und wenn es nicht geht, und dann mache ich das, wenn ich im Zug sitze oder jetzt gerade beim Guetzlibachen. Einfach an dem, was ich mache, einfach ganz da sein und einfach wahrnehmen, was ist.
Danke vielmals auch Ihnen, Frau Weiss, für das Telefon. Und ich gebe es gerade weiter an, wie hat sie gesagt, die religiöse Frau, die bei uns im Studio ist. Es ist Priorin Irene Gassmann vom Kloster Pfarr, dass sich konzentrieren auf etwas und nicht auf Haufen verschiedene Sachen. Das machen Sie ja genau auch in den Meditationen im Gebet, im Kloster.
Genau, das ist ja auch das, was eigentlich das Leben im Kloster, das monastische Leben ausmacht. Wirklich in der Gegenwart leben, jetzt leben und sich wirklich bei sich selber sein und gleichzeitig bei uns dann das ausrichten auf Gott. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also für mich ist auch eine Form, ist für mich, die ich auch sehr liebe, das ist in der Natur sein, im Garten laufen oder im Wald laufen und dann wirklich auch so bei mir, ganz bei mir sein und somit auch ganz bei Gott sein. Oder dann eben auch im Singen, unser Chorgebet. Wir singen sehr viel. Und ich merke auch da mit dem Atmen, Singen hat ja sehr viel mit dem Atmen zu tun und auch dann ist man ganz bei sich selber, ganz in seinem Körper sein. Und ich denke, das ist Meditation. Meditation ist eben etwas Urreligiöses, etwas Klösterliches.
Ich glaube, das mit dem Wald, da bereichen wir auch genau das von der Yvonne Meier, die in Lausanne daheim ist. Grüezi, Frau Meier.
Grüezi, Frau Spiess.
Frau Meier, ja. Sie gehen auch mehrere Mal pro Woche in den Wald, um sich eben zu entschleunigen.
Ja, ich bin im Pflegebereich, arbeite ich. Und das brauche ich, seit 18 Jahren mache ich das jetzt. Immer wenn ich frei habe, also so bald wie möglich, gehe ich in den Wald und kann gut abstellen und kann mir alles überlegen und das hilft mir sehr. Und das ist etwa, da laufe ich etwa 1,5 Stunden. Und ich wohne eben in einem Gebiet, wo es am Waldrand, dann kann ich also gerade raus und fort. Und ich muss das machen, dann bin ich, wenn ich heimkomme, bin ich richtig entspannt und habe mich wieder aufgetankt auf meine Energien. Das hat also nichts mit dem Glauben rein nichts zu tun. Es ist einfach, ich tue einfach den Wald einschmücken, die Bäume helfen mir auch sehr.
Also die Natur so richtig geniessen.
Ja, auch an einem Baum kann ich die Energie kapten, wie sagt man, kapten. Ja, das bringt mir sehr viel, auch am Arbeitsplatz, wenn sie mal wirklich das Überdosis haben, also wie sagt man, dass ich fast, dann kann ich auch abstellen, rausgehen, für raus, 5-10 Minuten und mich wieder fassen und rein und wieder arbeiten.
Die Yvonne Meier aus Lausanne, die uns alle gerade inspiriert, um vielleicht auch heute an diesem wunderbaren Tag mal einen Spaziergang machen, rauszugehen und die Natur zu geniessen. Noch 2-3 Tipps, Vorschau, vorausschauen auf das Jahr 2011, zum Abfahren, zum ruhiger annehmen. Das hören wir in ein paar Minuten hier auf dem Eis. We'll be right back. Bangles mit dem Manic Monday. Es ist Montag, es ist 13 Minuten vor den 11 und wir reden über das Entschleunigen. Die erste Stunde ist vor allem darum gegangen, wie fest dass wir immer wieder beschäftigt sind mit mehreren Sachen gleichzeitig, dass uns das eigentlich überhaupt nicht gut tut und dass wir Wege und Möglichkeiten müssen finden müssen, um oben runterzukommen. Vielleicht gerade in dieser Zeit, wo sie jetzt frei haben, nicht müssen ans Arbeiten denken und ein paar Minuten haben, zum Innehalten. Wir helfen ihnen jetzt noch dabei mit einem kurzen Text. Der ist von der Klosterfrau und Schriftstellerin Silja Walter. Sie hat ihren Klosteralltag mit einem gestreiften Strohmatten verglichen. Dabei müsste man jeden Tag über die Matte reinlaufen und alle Farben und Streifen ganz achtsam eben begehen. Achtsamkeitsmeditation, schon mal ein Begriff, den wir vorher hatten. Und was ihr ganz wichtig ist, der Silja Walter, überspringen darf man die Streifen nicht. Das ist ganz wichtig. Der Text aus «Die Strohmatte» oder «Der Tanz des Gehorsams» von der Silja Walter.
Die Matte. Tagsüber läuft Gomer nun über die Matte aus Stroh. Eine gestreifelte Matte aus halben und ganzen Stunden gestreifelt. Rot, gelb und blau gestreifelt. Darunter lebt das ewige Leben. Lesung. Auf gelb ist Lesung. Und das ist das Schlimmste von allem für Gomer. Gott sagt du zu ihr, und sie soll sich entschuldigen. Sie müsse nun gehen, um ein Buch über ihn zu lesen. Gebet. Man darf aber nicht springen von Rot in Rot, zum Beispiel. Man möchte immer in Rot springen. Rot ist Gebet. Man möchte immer in Rot sein und glühen, sonst nichts, die ganze Zeit. Das darf man aber nicht. So bringt man den Mönchstag nicht auf. Arbeit. Man muss ebenso gern in die blaue Arbeit hineinstehen. Die Zuckerrüben sind jedoch schwer. Ich bringe sie nie über die Latten beim Wurf in den Karren, abends im Acker. Wegen der kalten Hände auch vom nassen Kraut im Oktober.
Verschiedene Momente im Leben von der Klosterfrau und Schriftstellerin Silja Walter. Jeder achtsam durchgehen. Überspringen gilt nicht. Die Strohmatte oder der Tanz des Gehorsams, aus dem der Text von der Silja Walter.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Dreams before they slip away.
dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Rolling Stones bei uns zu Gast auf dem Eis. Wir haben Hörerinnen und Hörer am Telefon gehabt, wir haben auch Mails bekommen zum Thema Entschleunigen oder eben multitaskingmässig leben. Das Trip Müller, Kindergärtnerin, war ist einfach zu viel geworden. Vor allem auch über die Mittagspause, Besprechungen haben, Sitzungen haben, vielfach auch Ärger. Und es hat ihr nichts anderes, oder es ist ihr nichts anderes übrig geblieben, als zu kündigen, um überhaupt innezuhalten, aufzuräumen und der Hektik zu entflüchten. Der Alfons Rosshardt, er war Lehrer gewesen. Als ehemaliger Lehrer weiss er, dass in den letzten 35 Jahren, wo er Lehrer war, die Konzentration der Schülerinnen und Schüler mit jedem Klassenzug schlechter geworden ist, dass eben die Reizüberflutung extrem war und leider hat er festgestellt, hat man in der Primarschule den Trend angepasst und versucht, eben die Problematik mit einer ständigen Reizüberflutung zu begegnen, anstatt auch vielleicht eben mal zu entschleunigen und das Ganze ruhiger anzugehen. Und dann haben wir aus Champéry von der Ruth Olono ein Mail bekommen, Sekretärin gewesen. Man kann sich etwa denken, wie das ausgesehen hat. Über Jahre hat sie als Chefsekretärin für 3 Chefs in einem Bürogebäude mit etlichen Abteilungen gearbeitet. Das stockt mir das Herz. Stefan Brühlhardt, also unser Psychologe hier im Studio. Da müssen wir nochmal die Tipps aufrollen von Ihnen. Was haben Sie unseren Hörerinnen und Hörern, gerade jetzt, die so einen hektischen Berufsalltag haben, für Tipps zum Entschleunigen, zum oben runterkommen?
Also ich gehe nochmal dort zurück, und ich gesagt habe, mit dem E-Mail, die häufigste Sünde, also erster Punkt, E-Mail-Programm runterfahren. Das E-Mail schaut man einmal oder zweimal pro Tag an, und wenn andere Leute andere Erwartungen haben, dass man quasi in den Sekundentakt E-Mails beantwortet, ist meine Empfehlung, sich an die Leute wenden und aktiv abmachen. Wann ist von mir eine Antwort mit dem E-Mail zu erwarten? Generell sagt man beim E-Mail, ist es immer noch genügend, 1 bis 2 Arbeitstage für eine Antwort zu haben. Das ist mal wichtig, das E-Mail-Programm runterfahren. Dann auch, wenn man etwas an der Arbeit ist, möglichst Störungen versuchen auszuschalten. Das heisst, wenn man das kann, jetzt von der Arbeit her, das Telefon abstellen, umleiten, nicht abnehmen, sehr unangenehm, mit jemandem reden und gleichzeitig das Telefon abnimmt, das tut das Gesprächspartner sehr irritieren und einem selber auch. Grundsätzlich möglichst eine Sache aufs Mal machen. Das ist meine Empfehlung. Ich weiss aber, dass die Welt nicht perfekt ist. Häufig gibt es Arbeitssituationen, wo man es einfach nicht kann. Da will ich auch nicht dagegen tun, es ist alles machbar, aber einfach so gut man es kann. Störungen ausblenden, das hat der Herr Jenke gesagt, sich auf eine Sache konzentrieren und, das gilt für Arbeit und Privatleben, sich selber fragen, was mache ich? Was mache ich jetzt? Was mache ich als Nächstes? Und warum mache ich das? In dem Sinn, die Selbstverantwortung für seine Zeit in Arbeit und im Privaten übernehmen.
Sie haben den Herr Jenke noch ganz kurz angesprochen, den Lutz Jenke, er ist Hirnforscher. Ich habe ihn gefragt, ob er irgendwie so etwas Ähnliches wie einen Vorsatz hat für sein eigenes Leben, Berufsleben, auch zum Runterfahren. Und er sagt...
Ja, ich habe eine ganz konkrete Vorstellung und die werde ich auch wirklich umsetzen. Da können Sie mich am Ende des nächsten Jahres mal fragen, ob es auch wirklich geklappt hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch funktionieren wird. Ich werde meine Arbeit fokussieren auf wesentliche Aspekte. Ich bin ja momentan in extrem vielen Projekten eingebunden und ich werde einige loswerden sozusagen, um mich auf die wichtigen und wirklich starken und für mich wesentlichen Aspekte zu konzentrieren.
Auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Priorin Irene Gassmann vom Klosterpfarr, haben Sie auch so einen Vorsatz, dass Sie sagen, ah, jetzt muss ich mich mehr konzentrieren auf etwas und das andere muss dann halt bis ins Jahr 2012 warten?
Nein, ich nehme mir eigentlich keine konkreten Vorsätze. So aus Erfahrung, dass ich nachher nur enttäuscht bin, wenn ich das nicht erreicht habe. Ich wünsche mir viel mehr einfach Gelassenheit, jeden Tag können zu nehmen mit den Herausforderungen, Aufgaben, die da sind. Und wirklich einfach das, was jetzt ansteht, das auch können lösen.
Und noch kurz über zum Stefan Brühlhardt. Braucht ein Coach einen Coach, um ihn können entschleunigen?
Unbedingt. Ein Coach braucht unbedingt auch einen Coach. Nicht nur zum Entschleunigen, sondern auch als Unterstützung, wenn man selber keine Idee hat. Und was mein Projekt für das nächste Jahr ist, ist das, was ein jahrelanges Projekt von mir ist, ist so innerlich ruhiger werden. No, das ist aber eine Übung, die ich glaube, muss das ganze Leben machen. Also, dort knüpft es auch an die Meditation. Die Geschichte, die jemand erzählt hat, da bin ich auf dem Weg als Methode, innerlich ruhig zu werden und nur eins aufs andere zu machen.
Ich glaube, wir können noch diskutieren miteinander nachher nach der Sendung. Der Stefan Brühlhardt, selbstständiger Psychologe, FSP, Coach und Unternehmensberater und vom Klosterpfarrer Priorin Irene Gassmann. Danke vielmals, sind Sie da gewesen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.